HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse am letzten Tag des Jahres grüße ich Sie sehr herzlich. Der Jahreswechsel markiert ja immer wieder einen Einschnitt ins Leben. Viele Gedanken gehen zurück, wir erinnern uns an das zurückliegende Jahr. Manche schauen nochmal die Bilder an oder blättern durch den Kalender. Und dann liegt das neue Jahr vor uns. Die Seiten des Kalenders sind noch nicht vollgeschrieben. Das Neue kommt mit all seinen Möglichkeiten, Erwartungen und Hoffnung, aber auch Unsicherheiten. Was wird das neue Jahr wohl bringen? Was wir im Blick auf das neue Jahr immer wieder brauchen, ist Mut. Und was das für ein Mut ist und wie wir ihn finden können, darüber habe ich mit Melanie Wolfers gesprochen. Sie ist Theologin und Philosophin, Mitglied der Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen in Österreich und erfahrene Seelsorgerin. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Trau dich, es ist dein Leben« über die Kunst, mutig zu sein. Frau Wolfers, die Kunst, mutig zu sein, so heißt es in der Unterzeile auf Ihrem Buch. Was bedeutet für Sie genauer dieses Stichwort Mut?
Mut ist die Kraft zum Trotzdem. Die Kraft zum Trotzdem, obwohl ich Angst habe, obwohl ich mir unsicher bin, ob das wirklich gelingt oder auch ein Stück davor zurückscheue, dass vielleicht dieses oder jenes passieren könnte, ich Zuwendung verliere oder mir weh tue. Aber dennoch, die Sache ist es mir wert. Und deswegen, trotz meiner Angst und mit meiner Angst, wage ich das zu tun, weil ich das als richtig erkenne. Mhm. Mut ist die Kraft zum Trotzdem.
Und es geht nicht vorrangig wirklich um große Heldengeschichten, also was Aufsehenerregendes zu machen.
Das ist für mich ein ganz wichtiges Stichwort, das Sie da ins Spiel bringen. Bei Mut wird häufig daran gedacht, naja, Mut, das ist so Nobelpreisverdächtige Heldentat in außergewöhnlichen Situationen.
Der mutige Ritter aus den Sagen.
Ja, genau, aus den Sagen. Und ich bin ja weder ein Ritter, noch bewege ich mich in dieser Sagenwelt. Mut ist, denke ich, etwas, was im Alltag immer wieder von uns gefordert wird. Und ich glaube, wenn wir den Blick dafür schärfen, entdecken wir auch, wie oft wir beherzt oder mutig handeln. Zum Beispiel, ich treffe eine Entscheidung oder ich wage ein Konfliktgespräch zu führen und etwas Heikles anzusprechen. Oder ich wage es, im Arbeitsteam eine ungewöhnliche Idee einzubringen. In all diesen Situationen handle ich mutig, denn ich weiß nicht genau, ob die Entscheidung aufgeht, wie er hofft, oder ich eine Bauchlandung hinlege. Ich weiß nicht, ob das Konfliktgespräch gelingt im Sinne von einer Verständigung oder ob es zu einem größeren Verwürfnis kommt. Und ich weiß auch nicht, ob meine Idee im Team aufgegriffen wird oder belächelt wird. In all diesen Situationen bin ich mutig, denn ich lasse mich auf das Ungewisse ein und gehe ein Risiko ein. Und ich glaube, unser Alltag ist vielfach von solchen Situationen auch geprägt und wo der Mut uns eben auch so diese Tür öffnet hin in ein beziehungsreiches Leben, hin in ein Leben, was seinen Namen verdient, Leben zu sein.
Ich hatte es gesagt, Frau Wolfers, Sie haben ein Buch veröffentlicht über die Kunst, mutig zu leben. Was hat Sie denn persönlich gereizt an diesem Thema?
Ich bin in der Beratung, Begleitung, Seelsorge tätig, begegne vielen Menschen, die darunter leiden, dass sie so quasi also zu vorsichtig, unter Vorbehalt leben, sich nicht trauen. Und ich mich da frage, welche guten Fragen kann ich stellen, damit die Menschen vielleicht auf Stolpersteine in ihrem Leben stoßen, die sie von einem mutigen Leben abhalten? Welche Perspektiven können helfen, um freier auch etwas anzugehen? Und wir leben in einer Gesellschaft, in der Angst immer mehr Macht ausübt. So dieser Grundwasserpegel von Angst ist gestiegen und übt eine große Macht aus im persönlichen, im gesellschaftlichen Bereich. Und zugleich haben die Menschen es satt, so unter Vorbehalt zu leben und wollen couragiert leben, aus vollem und ganzem Herzen. Und ich möchte mit meinem Buch dazu beitragen, ja, wie kann ich Zuversicht bewahren? Wie kann ich Zuversicht fassen? Wie kann ich sie vertiefen? Das brauchen wir im persönlichen und im gesellschaftlichen Leben.
Was uns hindert, mutvoll zu leben, Frau Wolfers, das greifen wir gleich nochmal auf. Ich komme nochmal zurück zu dem Buchtitel, der heißt Trau dich. Und da denke ich immer an klassische Situationen im Sommer im Schwimmbad. Ein Kind steht auf dem 1-Meter-Brett oder vielleicht sogar schon auf dem 5-Meter-Brett.
Ja, ziemlich hoch.
Genau. Und der Vater ruft, trau dich, trau dich. Ja. Sie fügen ja Ihrem Buch noch einen wichtigen Satz hinzu, nämlich, es ist dein Leben. Was bedeutet Ihnen dieser Satz?
Ganz viel.
Ja.
Und er lässt sich in zweifacher Weise betonen. Trau dich, es ist dein Leben. trau dich, das zu tun, denn es ist nicht irgendetwas steht zur Debatte, sondern dass du mehr du wirst, mehr in deine Kraft, in dein Leben hineingehst, das verwirklicht, was du vor Augen hast, was dir wichtig ist. Es ist dein Leben, dein einmaliges, kostbares Leben, geh sorgsam mit ihm um, eigne es dir an. Das ist das Kostbarste, was dir geschenkt wird. Und trau dich, es ist dein Leben. Du bist unvertretbar. Du bist gefragt. Du kannst dein Leben, deine Entscheidung nicht an jemand anders delegieren. Und wenn du es an andere delegierst, entscheidest du dich dafür. Und damit lebst du eigentlich ein Stück an dir vorbei. Lässt dich als Passagier durch dein eigenes Leben kutschieren, anstatt selber das Steuerruder in die Hand zu nehmen.
Sich dieses klar zu machen, es ist mein Leben.
Genau.
Es ist mein Leben. Hilft das, mutiger zu werden?
Ja. Denn da geht mir die Kostbarkeit auf. Die Kostbarkeit, ich habe nur dieses einmalige, kostbare Leben, diesen Tag. Das erleben ja gerade Menschen zum Beispiel, die eine schwere Erkrankung hatten und dann auf einmal wieder zu Kräften kommen können und vielleicht es gar nicht mehr erhofft hatten oder es einfach eine ganz schwere, dunkle Zeit war, vielleicht nach einem großen Liebeskummer und dann man irgendwie ganz so depressiv versunken war und dann wieder ins Leben hineinfindet und auf einmal merkt, wie kostbar der konkrete Alltag sein kann, das konkrete Leben, wenn ich es beim Schopf ergreife.
Brauchen wir auch Mut, um Vorsätze in die Tat umzusetzen oder umgekehrt, gerade wenn wir so die Erfahrung machen, es hält dann doch nicht lange, liegt es oft daran, dass uns der Mut fehlt?
Also ich denke, so der Jahreswechsel lädt natürlich ein, innezuhalten, zurückzuschauen, was war, was ist, nach vorne zu schauen, worauf kommt es mir an. Und es ist sehr klug, eine solche Kultur des Innehaltens zu pflegen, nicht nur einmal im Jahr, zu schauen, wie bin ich unterwegs. Und dann möglicherweise auch eine Kurskorrektur vorzunehmen oder sich vorzunehmen, ich möchte, also sei es im ganz Kleinen, zum Beispiel, ich lasse mein Handy abends draußen und nehme es nicht mit ins Schlafzimmer, weil sonst daddel ich dann noch bis in die Nächte rein. So diese kleinen Dinge, um mehr in ein lebenswertes Leben hineinzufinden. Ja, woran liegt es, dass wir häufig Vorsätze nicht umsetzen? Manchmal fehlt vielleicht der Mut, wenn es darum geht, eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Manchmal fehlt vielleicht auch Tapferkeit, nämlich wenn es schwerfällt, trotzdem dran zu bleiben an dem Vorsatz. Aber ich möchte auch noch ein Plädoyer halten, mutig zu sein, nicht dem Neujahressyndrom zu erlegen, allzu viele Vorsätze zu haben. Weil wenn ich 77 Vorsätze habe, kann ich die Hand dafür ins Feuer legen, dass in einer Woche 76 wahrscheinlich schon unter den Tisch gefallen sind. Und das produziert Frustration. Es ist sinnvoll, eine Sache, wo ich merke, da zieht es mich, da habe ich einen echten Drive zu, sich das vorzunehmen und mit Gottes Hilfe, okay, das setze ich um. Und dann kann ich schauen, ob irgendwann in 2-3 Monaten ich vielleicht nochmal was Neues mir vornehme und aneigne.
Sie hatten es gerade schon angesprochen, Frau Wolfers, es gibt Dinge, die uns hindern, beherzt zu leben, mutvoll zu leben. Manche spüren das auch und mit so einer Unzufriedenheit. Was ist es, das uns eigentlich den Mut immer wieder raubt?
Ui, verschiedenstes, denke ich. Es kann die Angst sein davor, vor Neuem, vor Ungewissheit. Da bleibe ich lieber im vertrauten Unglück hocken, als dass ich Neues wage, weil dieses vertraute Unglück Sicherheit gibt. Also was weiß ich, in einer schwierigen Beziehung einen Konflikt nicht anzusprechen, weil wer weiß, was dann hinten rauskommt.
Also, Sie haben ja schon gesagt, wir riskieren ja oft auch was. Ne?
Genau. Hm. Mut heißt sich riskieren, etwas riskieren, sich zeigen, sich ins Spiel bringen. Und da weiß man nicht, was. Also wir haben ja die Situation nicht unter Kontrolle, wie sie ausgeht. Und das ängstigt und das kann ein Hindern, mutig etwas zu verändern, eine Entscheidung zu treffen, etwas anzusprechen, sich zu zeigen, sich ins Spiel zu bringen. Weil man sich auf Ungewisses einlässt und damit auch verletzbar macht. Vielleicht falle ich auf die Nase und ich tue mir weh.
Und was kann ich tun gegen diese Angst? Kann ich
mit ihr
umgehen?
Das Erste ist ja schon, diese Angst überhaupt wahrzunehmen. Weil sie können erst dann...
Ist das gar nicht so selbstverständlich, dass wir die Angst wahrnehmen?
Nicht. Ja, Angst wahrnehmen. Naja, jetzt fragen Sie mal Männer, wovor hast du Angst? Ich habe doch keine Angst. Also was mit dem Rollenbild nicht zusammengeht.
Ja.
Oder die eigene Angst wahrzunehmen, das macht ja erstmal auch Druck. Dann spüre ich die Angst. Und wie oft hauen wir ab vor Dingen, die uns beunruhigen und sind busy oder chatten im Internet oder irgendwas, um eben nicht diesen schwierigen Gefühlen zu begegnen. Und ich glaube, der erste entscheidende Schritt, um ein beherztes, mutiges Leben führen zu können, ist so eine Kultur des Innehaltens. Und nicht nur zum Jahreswechsel, sondern immer mal wieder innehalten, worauf kommt es mir an Und was hält mich davon ab, dass ich es tue? Die Bewusstwerdung ist der erste entscheidende Schritt, um dann vielleicht Steine aus dem Weg räumen zu können.
Was brauchen wir, um mutig sein zu können? Was kann uns helfen, beherzt zu leben?
Ja, diese Kultur des Innehaltens. Dann Tag für Tag, das ist für mich ein Satz, den ich versuche zu beherzigen. Tu jeden Tag etwas, wovor du ein bisschen Angst hast. Das stärkt so das Vertrauen und auch das, die Erfahrung, es ist gut, mutig zu handeln. Es ist sehr hilfreich, sich vor Augen zu führen, was es ist mir wert, dass ich trotz meiner Angst etwas handle. Also auch die Ziele und Werte, die mir etwas bedeuten, vor Augen zu führen und dann eben zum Beispiel etwas zu wagen, obwohl ich möglicherweise auf die Nase falle oder ich ungewiss bin, wie es ausgeht. Und es ist auch sehr, sehr hilfreich, in guten Beziehungen zu leben. In einem Bild gesprochen, ich kann mich dann aus dem Fenster lehnen oder ich kann mich so weit aus dem Fenster lehnen, wie ich an den Füßen gehalten werde. Also wenn ich weiß, es fängt mich auch jemand auf, es hält mich jemand. Haltgebende Beziehungen helfen, mutig zu leben.
Frau Wolfers, den Mut zu entwickeln zu dem eigenen Leben, das klingt ja im Grunde ganz selbstverständlich, aber so ganz selbstverständlich ist es dann doch nicht, dass wir tatsächlich so ein Gespür für unser eigenes Leben haben, was da wichtig ist.
Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, ein Gespür zu entwickeln, wer bin ich, was kann ich, was tut mir gut, wer tut mir gut, mit wem will ich sein, für wen will ich da sein, was geht mir gut von der Hand, was sind Grenzen und trau dich, es ist dein Leben, das heißt, es setzt ja eine Vertrautheit mit sich selbst voraus und unsere Gesellschaft tickt auch nicht gerade so, dass sie eine Kultur des der Aufmerksamkeit auf sich selber fördert. Wir sind ja busy und immer in tausend Dingen auch beschäftigt. Und so dieser Mut zum eigenen Leben setzt voraus, dass man sich immer wieder, sag ich mal so, mit sich selbst verabredet. Ich glaube, Karl Valentin sagt einmal, morgen gehe ich mich besuchen, hoffentlich bin ich daheim. Ja. Und ich kann dann ein mutiges Leben führen, wenn ich in mir ein Stück Heimat finde, wenn ich mit mir vertraut bin und von innen heraus lebe. Und das ist, denke ich, schon eine der Punkte, die zu einem beherzten Leben gehören, eben also auch diese Vertrautheit mit sich selbst und um von dort her zu gucken, was passt nicht, worauf kommt es mir an, welchen Traum habe ich, den ich verwirklichen möchte oder wo wäre es jetzt wichtig, etwas anzusprechen? Ich merke erstmal so untergrummelig in dieser Beziehung, da stockert es. Und erst wenn ich das merke und merke, Mensch, aber eigentlich ist mir dieser Mensch wichtig und es ist schade, dass da jetzt sowas zwischen uns steht, dann kann ich den Angang machen und sagen, du lass uns doch mal uns zusammensetzen und reden. Was ist eigentlich?
Sie sagen, wir sind oft busy und merken gar nicht, was uns wichtig ist. Sind wir manchmal auch zu sehr, ich sag mal so, angepasst oder auf andere orientiert, dass wir irgendwie vor anderen gut dastehen wollen und gar nicht so sehr auf uns schauen?
In der Tat. Also ich denke, das ist natürlich auch ein Kennzeichen unserer Gesellschaft. Also du bist so viel wert, wie viel Likes du hast auf Facebook. Also das ist jetzt ein bisschen pointiert formuliert, aber es trifft ja für viele zu. Ich denke, da ist erstmal ein ganz menschliches Bedürfnis. Wir wollen anerkannt werden. Wir leben davon. Oder das ist eine ganz wesentliche Quelle auch, dass wir Anerkennung erfahren, dass wir merken, Menschen sind gerne mit uns zusammen, sie schätzen uns. Der Punkt ist, wenn dieser Wunsch nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit so groß wird, dass wir uns selber aus dem Blick verlieren. Ich bringe gerne ein Bild, wir Menschen haben zwei Ohren. Oh, also ganz konkret. Und es ist hilfreich, auch diese zwei Ohren jetzt in einem Bild gesprochen zu nutzen. Nämlich einmal das Ohr fürs Außen. Welche Ansprüche, Erwartungen, Hoffnungen sind da, die mir von außen entgegenkommen? Wir leben ja in einer Gesellschaft und in Beziehungen. Und das andere Ohr ist das Ohr nach innen. Und da ein gutes Passungsverhältnis zu gewinnen. Und viele Menschen haben ein ganz großes Ohr für das Außen, für die Ansprüche, für das, was angesagt ist, was ich anziehen sollte, was cool ist, welche Disco angesagt ist, welcher Urlaub, welches Handy. Und haben wenig ein Ohr für sich selber, zum Beispiel auf die Bedürfnisse des eigenen Körpers, dass er nach Schlaf lechzt und nicht nochmal irgendwie ausgebeutet wird in der Nacht. Oder ein Ohr für Hobbys, die man mal hatte und die irgendwie untergegangen sind in der Rush-Hour des Lebens. Also so eine Ausgewogenheit zwischen äußerem und innerem Ohr. Und da ist die Anpassung etwas, was unglaublich feige macht. Wenn ich nur danach giere, anerkannt zu sein, dann stehe ich nicht zu mir selbst.
Bei den Dingen, die mich hindern, sozusagen mein eigenes Leben zu leben, da erwähnen Sie in Ihrem Buch, Frau Wolfers, auch die Scham. Warum die Scham?
Scham ist ein fürchterliches Gefühl. Und Scham kennt jeder. Jeder kennt Situationen, die einem Schamesröte ins Gesicht treiben können, was weiß ich, zu merken, da... Ich bin nicht nur der coole Typ, sondern auch ängstlich. Oder jemand wird zum Tanzen, bleibt als Einzige an der Tanzfläche sitzen und wird nicht zum Tanzen aufgefordert. Es gibt viele Punkte. Und was generiert dieses Gefühl? Scham vermittelt den Eindruck, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Oder wenn andere Leute sehen würden, wie ich wirklich bin, dann würden die nur zynisch über mich lächeln oder links liegen lassen. Und dann hält man doch lieber mit den eigenen Meinungen, mit der eigenen Schwäche zurück oder wagt nicht, etwas Neues anzufangen, irgendwie einen Tanzkurs zu besuchen, weil ich mache da bestimmt eine blöde Figur. Und so lebt man eigentlich unter dem, was man eigentlich leben will oder unter dem eigenen Niveau. Dann tue ich nur das, was ich tun kann, weil ich will mir ja keine Blöße geben. Scham vermittelt das Gefühl, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und das verletzt so unser fragiles Selbstwertgefühl. Und das ist so das Kostbarste und das Sensibelste in uns. Und das hält dann eben auch davon ab, auf der Bildfläche des Lebens aufzutauchen und sich selbst ins Spiel zu bringen. Mhm. Sondern dann lebt man lieber angepasst oder bleibt das kleine graue Mäuschen oder ist eben nur der coole Typ und gibt nicht zu. Ja, aber ehrlich gesagt, es gibt auch manche schlaflose Nächte, wo mir mein Neustart im Beruf echt den Schlaf raubt.
Mhm. Also das ist das eine, der Mut zum eigenen Leben, zum eigenen Leben. Das andere, auch in Beziehungen brauchen wir Mut. Ganz alltäglich kennen wir das. Ja, ich kenne das. Die Frage, kann ich mich trauen, jemanden anzusprechen, zum Beispiel nach dem Weg zu fragen? Männer können das ja immer nicht.
Und sich damit als hilfsbedürftig genau. zu zeigen ja. und zu outen. Ziemlich uncool.
Ja. jenseits dieser ganz alltäglichen Geschichten, warum brauchen wir gerade in Beziehungen Mut?
Vertrauen ist immer ein Wagnis. Dass ich jemandem vertraue, mich ihm öffne, mich ihm anvertraue, das ist etwas, was ich im Vorfeld nicht theoretisch abklären kann, sondern es braucht immer einen Vertrauensvorschuss. Und erst wenn ich es wage, diesen Vertrauensvorschuss jemandem zu geben, kann ich merken im Nachhinein, ja, das Vertrauen bewährt sich, es ist tragfähig oder nicht. So in einem Bild gesprochen, Vertrauen ist wie eine Brücke, die gerade erst im Gehen, und zwar Schritt für Schritt, gebaut wird. Und in dem Moment, in dem ich jetzt eben einen Schritt des Vertrauens setze, merke ich, ja, das ist tragfähig oder auch nicht. Das gilt schon bei Geschäftsbeziehungen, also wirklich im beruflichen Leben und umso mehr in Freundschaften oder Liebesbeziehungen, wo man sich ja eben auch öffnet und verwundbar macht. Ja. Und das ist mit einem Risiko verbunden. Bin ich bei dem anderen wirklich gut aufgehoben oder zieht er da was an die Öffentlichkeit, was ich ihm oder ihr im Vertrauen erzählt habe? Oder wenn ich mit jemandem meine Träume teile, fängt er jetzt an, darüber zu lachen oder das lächerlich zu machen?
Wir sind ja gerade in Beziehungen auch besonders verletzlich.
Genau. Ja. Und je näher uns jemand da ist, je mehr uns jemand bedeutet, umso näher lassen wir diese Person an uns heran. Und damit können wir auch das Glück erfahren von Nähe, von Intimität, von Zärtlichkeit. Und umso verwundbarer, wir sind umso berührbarer und umso verwundbarer sind wir, je näher wir jemanden uns heranlassen. Und deswegen sage ich auch gerne, Liebe ist nichts für Feiglinge. Sie setzt immer wieder Mut voraus.
Was kann in einer solchen Beziehung den Mut stärken? Zu welchem Strohhalm kann der Feigling greifen?
Also ich glaube zum einen, dass sie immer wieder auch ängstlich sind und feige sind. So, das ist auch nichts Schlimmes. So der Punkt ist, ja, wage ich es. Also zum Beispiel, wenn es in einer Freundschaft oder Partnerschaft zum Konflikt gekommen ist und beide jetzt so in ihrer Deckung sind und sich gegenseitig belauern, bleibe ich da auf Dauer hinter meiner Mauer oder lasse ich das Visier heruntergeklappt oder wage ich mal den ersten Schritt und sage, natürlich auch mit einem gesunden Selbstschutz, und trotzdem sage ich, du, eigentlich, es tut mir weh, dass zwischen uns so eine Eiszeit herrscht. Und ich werde den Mut dazu dann bekommen, wenn mir der Mensch wertvoll ist und wenn ich mir vor Augen führe, ja, wir hatten doch vielleicht auch mal eine gute Zeit, oder ich wünsche mir eigentlich, dass da wieder neue Nähe entsteht, dass der Wert vor Augen steht. Und um des Wertes willen wage ich trotz meiner Angst, das war ja vorhin die Kraft zum Trotzdem, dann einen Schritt auf die andere Person zuzugehen.
Ist das auch der Grund, warum Sie sagen, Frau Wolfers, Mut ist im Grunde der Schlüssel zum Glück?
Ja. Ohne Mut mich zum Beispiel in einer Beziehung zu öffnen, werde ich nie nahe Beziehungen erfahren. Wer dauerhaft die Zentralverriegelung Angst heruntergeklappt hat, wird nie tragfähige Beziehungen erleben. Wer auf Dauer immer nur das tut, was er gut kann, wird nie irgendwie neue Horizonte erleben. Das heißt, Mut öffnet die Tür zum Leben und das fängt schon ganz konkret an beim Laufen lernen. Kinder haben nur dadurch laufen gelernt, dass sie immer wieder, obwohl sie hingefallen sind, aufgestanden sind und die blutigen Knie in Kauf genommen haben, weil das Leben sie gelockt hat. Der Mut öffnete ihnen die Tür, ins Leben hineinzugehen.
Frau Wolfers, ich will das nochmal aufgreifen. Sie haben in Ihrem Buch einen Satz geschrieben, den habe ich mir richtig rausgeschrieben. Wir haben ja schon mehrfach dieses Stichwort, das Zusammenspiel von Mut und Angst gehabt. Und Sie sagen, Mut ist, wenn ich meinem Vertrauen mehr Glauben schenken will als meiner Angst. Wie füllen Sie das?
Schreibe ich das wirklich so oder sage ich, ich möchte meinem Vertrauen mehr?
Genau,
ich möchte. Ja. Also ich schreibe in meinem Buch zum Teil einfach auch, schreibe ich auch wirklich eben von mir, was so für mich zum Beispiel auch persönliche Lebensmaximen sind. Und das ist so ein Satz, an dem ich immer wieder mich versuche zu orientieren. Wenn ich darauf aufmerksam werde, da ist mir etwas wichtig, aber das scheue ich auch vor zurück. Zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen und eine Kurskorrektur in meinem Leben vorzunehmen. Aber genau weiß, ui, das führt mich in Unsicherheit hinein oder vielleicht auch in Spannung mit anderen Menschen. Dann erstmal so dieses Wahrnehmen, ja, da ringt etwas in mir, nämlich, dass ich etwas möchte und da ist die Angst, die mich davon abhält. Und dann möchte ich persönlich so diesem Satz folgen, ich möchte mehr auf mein Vertrauen bauen oder mehr meinem Vertrauen Glauben schenken als meine Angst, weil sie mich mehr ins Leben führt. Also, dass ich die Angst in mir höre, aber nicht auf sie höre, ihr nicht das letzte Wort gebe. Und das ist ja ein großer Unterschied. Ich höre die Angst, aber ich höre nicht auf sie, bin ihr nicht sklavisch gehorsam, sondern im Blick auf den Wert, das Wertvolle, was mir vor Augen steht, möchte ich dem vertrauen. Es ist gut, wenn ich das tue, auch wenn ich nicht genau weiß, wie es ausgeht. Aber es ist gut, dieser intuitiven Kraft, diesem Gespür zu vertrauen und zu sagen, und ich wage es.
Ich wollte gerade fragen, weil Situationen der Unsicherheit sind ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass mir im Grunde dieses Vertrauen schwindet, dass ich nicht weiß, ob ich mich darauf verlassen kann. Im Grunde ist es dann eine Entscheidung zu sagen, ich höre mehr auf die Stimme des Vertrauens als auf die Stimme der Angst.
Es ist auch eine Entscheidung, ja. Also wage ich es? Also natürlich, und in die Entscheidung spielen Emotionen mit rein, spielt die Vernunft, das Überlegen mit rein, spielt die Erfahrung mit rein, dass ich einfach auch gute Erfahrungen gemacht habe, wenn ich immer wieder auch mich getraut habe, anstatt ängstlich nur zurückzuscheuen. Da spielt ja vieles hinein in diese Entscheidung. Aber es ist, schenke ich dem Vertrauen ins Leben, dem Vertrauen in mich oder auch dem Vertrauen in den anderen und in die Tragfähigkeit der Beziehung, schenke ich dieser Dynamik mehr Glauben als der Dynamik, die mich angstvoll bei mir selber kleben bleiben lässt. In der spirituellen Tradition des Christentums wird das Unterscheidung der Geister genannt. Was ist damit gemeint? Also welcher Dynamik schenke ich oder auf welche Dynamik baue ich? Von welchem Geist lasse ich mich beseelen? Ist es einer, der mich ins Leben hineingehen lässt oder mich eher verschlossen macht? Und da hast du die Einladung vom Glauben her, öffne dich dem Leben, öffne dich dem inneren Gespür, was du merkst, was richtig ist.
Sie sprechen die spirituelle Tradition an. Frau Wolfers, Sie sind Seelsorgerin, Beraterin, Sie leben als Ordensfrau. Welche Rolle spielt für Sie der Glaube im Blick auf den Mut zum Leben?
Für mich spielt mein Glaube eine ganz große Rolle. Ich begegne immer wieder Christen, die meinen, Glaube und Angst widersprechen sich.
Glaube und Angst?
Nein, Entschuldigung. Ja, Glaube und Angst widersprechen sich. Wenn ich doch nur richtig glauben würde, hätte ich keine Angst. Und das ist falsch. Ich denke, da braucht man nur in die Bibel zu schauen oder auf die Person Jesu zu schauen. Der kannte war Angst. Und dann wird von ihm erzählt, dort, wo er merkt, am Lebensende, es geht ihm an Kragen, er schreit seine Angst zu Gott. Er nimmt seine Angst mit ins Gebet. Er wird dadurch nicht von der Angst befreit, aber er wird fähig, trotz und mit seiner Angst, sich und seinem Weg treu zu bleiben. Und das ist für mich so eine Erfahrung, die ich auch immer wieder machen kann und darf, dass wenn ich mit meiner Angst ins Gebet gehe, wenn ich sie vor Gott trage, dann ist meine Angst nicht weg, aber ich ahne, ich bin mit ihr, manchmal stellt sich das leise Ahnen ein, ich bin mit meiner Angst nicht allein, als ob ich von innen her liebevoll angeschaut würde. Und das bestärkt und ermutigt, mehr dem Vertrauen Glauben zu schenken als meiner Angst. Und da ist mir ein Satz von Corrie ten Boom, einer niederländischen Widerstandskämpferin, sehr wichtig geworden. Also im Dritten Reich eine Widerstandskämpferin, die sagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mhm. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und dann kann ich Schritt für Schritt vielleicht wieder einen beherzten Schritt wagen. So darf ich mein Glauben und das Beten immer wieder erleben.
Mhm. Gerade vor dem Hintergrund, dass es ja auch viele Menschen gibt, die Glauben immer wieder auch als angstmachend empfinden, also mehr die Drohbotschaft erfahren. Gibt es für Sie auch, sage ich mal, Rituale oder spirituelle Traditionen, die wirklich auch den Mut nähren können?
Also zum einen, es tut mir grenzenlos weh, wenn ich in der Seelsorge erlebe, wie mit Glauben Angst eingejagt oder Macht ausgeübt wird. Das ist eine Verfälschung des christlichen Glaubens und der Urbotschaft der Bibel. Ja, welche Rituale helfen mir? Mir hilft, am Abend innezuhalten, mich an mein offenes Fenster zu stellen und so den Tag nochmal so vom inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Manchmal ist der Tag ja so wie so ein ICE-Schnellzug und dann irgendwann kommt dann abends die Vollbremsung und dann so halb betäubt, was war denn heute eigentlich alles? Und wenigstens nicht so betäubt ins Bett zu fallen, sondern nochmal so innezuhalten und so den Tag vorm Auge, inneren Auge ablaufen zu lassen, meine Seele atmen zu lassen und so zu schauen, was war an diesem Tag an Geschenkhaften, an Guthaften, für das ich dankbar bin. Das nährt mein Vertrauen. Und wo ist auch etwas gebrochen oder wo ist was lau oder ängstlich? Und das einfach in die Weite des Kosmos, das kann man jetzt sehr neutral formuliert sagen, ausatmen oder einfach in Gottes Arme legen, im Vertrauen darauf, dass nicht alles von mir abhängt, sondern ich noch einmal in einer größeren, guten Liebe getragen und geborgen bin, wie alle Menschen.
Das war Himmel und Erde in HR Info zum Jahreswechsel. Über den Mut zum Leben habe ich mit der Theologin und Seelsorgerin Melanie Wolfers gesprochen. Ihr Buch trägt den Titel Trau dich, es ist dein Leben, über die Kunst, mutig zu sein. Himmel und Erde gibt's auch als Podcast bei uns im Internet bei hrinforadio.de. Aktuelle Hinweise zu den Themen Glauben und Leben, Religion und Gesellschaft übrigens immer auch in unserem Newsletter. Den können Sie ganz einfach bei uns im Internet bestellen unter der Adresse hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr.